Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
Ja, wir freuen uns, Sie und euch wieder willkommen zu heißen zu einer neuen Folge von Lass uns über Politik reden. Und diesmal haben wir wieder eine besondere Folge für euch vorbereitet.
Eine besondere Folge. Wir sitzen beim Frühstück und zwar mit einem Gast, über den wir uns sehr freuen.
Und das ist ein Gast, den man, glaube ich, gar nicht weiter vorstellen muss. Er hat schon als junger Bundestagsabgeordneter eine wirklich überregionale Bekanntheit erlangt. So langsam hat er auch die dazu passenden Ämter. Im Moment als parlamentarischer Staatssekretär im neuen Bundesministerium für Digitalisierung und Innovation.
Digitales
und Staatsmodernisierung. Stimmt, Digitalisierung und Innovation heißt es bei uns in Hessen. Das bringe ich immer durch. Aber ihr seid auf derselben Linie unterwegs und wer sich jetzt ein bisschen in der Berliner Szene auskennt, der weiß schon, wen ich hier vor mir habe. Herzlich willkommen, lieber Philipp Amthor.
Ja, wunderbar, lieber Ralf Alexander, liebe Anja, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Da freue ich mich wirklich sehr, die Gelegenheit zu haben. Ich bin ja heute zu einigen Terminen in Hessen unterwegs und freue mich, dass ich in Wiesbaden dann dieses gute Projekt hier auch unterstützen kann. Und es ist gar nicht schlimm, lieber Ralf Alexander, das begegnet mir oft, dass der Name des Ministeriums noch nicht so einschlägig bekannt ist wie die Amtsinhaber der Ämter in diesem Ministerium, aber das ist auch gar nicht schlimm.
Und eigentlich ist das ehrlich gesagt ein sehr gutes Zeichen, ja, ne, für eure Arbeit.
Und es ist ja auch gut, wenn man uns andere Attribute noch wie Innovation und Co. dazu schreibt. Da haben wir auch gar nichts gegen, weil es in der Tat eine große Aufgabe ist. Aber Innovation und Zukunft, das gibt's ja hier auch in diesem Podcast. Ich finde es richtig gut und freue mich, dieses Projekt hier heute auch mit unterstützen zu können.
Alexander hat gerade in der kurzen Vorstellung etwas gesagt, wo ich dachte, ja, das ist echt selten. Jemand, der politisch vorher wirklich bundesweit bekannt ist, bevor er in Ämter kommt. Was natürlich auch daran liegt, dass Sie so jung sind. Oder woran liegt es eigentlich?
Naja, also ich hatte ja schon gewisse Ämter und ich finde, Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein, ist natürlich schon auch immer ein Amt, das für sich genommen nicht irgendwie die Vorstufe nur sein sollte für Regierungsämter, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde das ganz wichtig, jetzt auch immer deutlich zu machen, dass man immer auch sieht, was die Voraussetzungen von gutem Regieren sind, nämlich auch stabile parlamentarische Mehrheiten. Deswegen war mir das auch immer wichtig und ich halte das Amt auch als Mitglied des Deutschen Bundestages, das ich ja nun in der Tat schon einige Jahre habe, entsprechend auch hoch. Ich bin ja froh oder ich denke noch darüber nach, lieber Alexander, dass du gesagt hast, der junge Abgeordnete war, das finde ich gut.
Also weiß das sehr wohl.
Aber es ist ja gut, dass es mir in der Vergangenheitsform jetzt auch mal begegnet, weil den Satz über den jüngsten Abgeordneten habe ich natürlich oft gehört. Das hatte ich dann altersmäßig überwunden. Jetzt bin ich nun mal der jüngste parlamentarische Staatssekretär, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber was in der Frage anklang, das ist ja ganz sicher so, die Leute kennen einen ja dann oft in der Bundespolitik oder mich im Besonderen jetzt nicht nur wegen irgendwelcher Ämter, sondern gibt es den einen oder anderen, der kennt das dann vielleicht eher aus der Heute-Show oder aus verschiedenen Podcast-Formaten oder der sagt, der war schon mal in eurem Podcast. Also das ist ja auch in Ordnung. Und insoweit wichtig ist, dass man die Aufmerksamkeit, die man bekommt, eben dann auch nutzt, um politische Inhalte zu vermitteln. Und das liegt mir sehr am Herzen.
Und das, glaube ich, können wir feststellen, das ist dir eben schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gelungen. Also da wollen wir jetzt mal das auch nicht zu klein reden. Es sind über 700 Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, aber nur ganz wenige erreichen mit diesen Grad an, ja, kann man sagen, medialer Durchdringung. Und das eben, wie gesagt, auch ohne im, jetzt mache ich es korrekt, Regierungsamt zu sein, ja. Da hat es ja schon viele Parteiämter und dergleichen, aber es war sozusagen, diese mediale Aufmerksamkeit war nicht naturgegeben, die hast du dir geschaffen und in der Tat, man hat immer gemerkt bei dir, du hast sie genutzt, du wolltest sie nutzen, um eben deine politischen Ideen, deine politischen Visionen zu transportieren und deswegen war es eigentlich auch nur logisch, dass man dich jetzt einen Platz gestellt hat und gesagt hat, jetzt kann er doch mal anfangen, diese Visionen zu verwirklichen und da glaube ich, bist du jetzt auch genau im richtigen Ministerium angekommen, oder?
Ja, vielen Dank. Also es ist zunächst, und das will ich auch sagen, glaube ich, auch sehr wichtig bei der Frage Aufmerksamkeit, dass es nicht nur darum geht, einmalig Aufmerksamkeit für irgendetwas zu generieren, sondern Interesse bleibt nur dann bestehen, wenn man es auch inhaltlich weiter unterlegen kann. Also ich war schon froh, das hat ein bisschen gedauert, aber als ich im Deutschlandfunk im Morgeninterview dann nicht mehr anmoderiert wurde, als wir sprechen jetzt mit dem jungen CDU-Bundestagsabgeordneten, sondern als wir sprechen mit dem Innenpolitiker, weil das war ja meine Vorverwendung quasi, ich habe ja vor allem Innenpolitik, Verfassungsrecht betreut im Deutschen Bundestag, in unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion über 8 Jahre, aber auch Pionierarbeit geleistet, wenn man das so sagen möchte, auf dem Themenfeld, mit dem ich mich jetzt beschäftige, Staatsmodernisierung, Entbürokratisierung. Das ist ja nicht nur ein neues Ministerium, sondern auch in der Beschreibung des Politikfeldes in gewisser Weise neu. Also um Regierungsorganisationen, Verwaltungsorganisationen, da könnte man die Liste der Amtsvorgänger meines Ministers wahrscheinlich bis Freiherr vom Stein zurückverfolgen. Damit beschäftigt man sich in Deutschland ja nun wirklich über Dekaden und seit verschiedensten Zeitfenstern. Aber das Themenfeld Staatsmodernisierung als politisches Querschnittsthema, das ist relativ neu. Ich war in der vergangenen Wahlperiode auch Fachsprecher für das Thema Staatsorganisation, Staatsmodernisierung. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dieses Themenfeld auch zu festzulegen, auszukolorieren als neue politische Aufgabe. Wobei es natürlich auch in gewisser Weise eine traurige Facette hat, dass es notwendig ist. Denn wir stellen fest, dass sich Deutschland in gewisser Weise verknotet hat, dass wir in Fragen der Staatsorganisation einen gewissen Reformstau sehen, dass das aufgelöst werden muss. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Themenfeld jetzt auch große Priorität der Bundesregierung ist und auch mit einem eigenen Ministerium angegangen werden kann.
Das ist wahrscheinlich eines der dicksten Bretter, die man sich politisch aussuchen kann, dass Sie jetzt versuchen anzubohren. Wie versuchen Sie es?
Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal festzustellen, dass wir in den verschiedenen Problemdimensionen, die Staatsmodernisierung mit sich bringt, in aller Regel kein Erkenntnis, sondern oft ein Umsetzungsproblem haben. Dass wir zu viel bürokratische Regelungen haben, zu viel Papierwirtschaft, zu viel Zettelwirtschaft, die die Realwirtschaft bremst, das ist ja ein Befund, der jetzt nicht erst in den letzten Jahren entstanden ist, sondern der auch schon Dekaden alt ist. Und deswegen ist es so, dass wir vor allem ein Ministerium sind, das sich sehr stark nicht nur auf Ankündigung, sondern auf Umsetzung fokussiert. Wir haben einen sehr starken Blick auf die Wirkungsorientierung unserer Politik und wir haben die große Aufgabe, dass sehr abstrakte Themen, weil das höre ich natürlich auch auf viele sagen, Staatsmodernisierung, was heißt denn das? Wie kann man das denn konkret beschreiben? Dass wir die auch konkret auf die Ebene der Umsetzung bringen müssen. Und da ist es so, dass es nicht einen gordischen Knoten gibt, den man einfach einmal mit einem Handstreich zerschlägt, sondern man muss den Knoten entwirren durch viele Einzelmaßnahmen. Wenn wir schauen, wo Menschen unter Bürokratie zu kämpfen haben, dann stellen wir fest, dass es an vielen Stellen die Situation ist, dass sie Dokumentationsberichtspflichten nicht nur durch politische Regelungen, sondern von Selbstverwaltungskörperschaften, Unfallversicherungen, andere mehr haben. Wir stellen fest, dass die Digitalisierung und die Prozesse teilweise nicht stimmen. Und da gibt es ganz viele Lebenssachverhalte in einem klassischen Querschnittsministerium, das wir jetzt eben bilden. Und das anzugehen, dafür braucht es Beharrlichkeit, dafür braucht es auch Detailbereitschaft. Also mir sagte mal jemand, Mensch, das sei eine ganz schöne Sisyphos-Arbeit und meinte das etwas mitleidig. Da habe ich nochmal darauf referiert, dass bei Albert Camus richtig heißt, man müsse sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. So darf man sich auch Philipp Amthor als einen glücklichen Menschen vorstellen, dass ich mich sozusagen jetzt in Kleinteiligkeiten auch dem Bürokratierückbau widme.
Das ist schön, dass man spürt, dass du da mit einer solchen Leidenschaft, einem solchen Herzblut rangehst. Denn in einer Hinsicht, also du hast Sisyphos erwähnt, man könnte auch an Augias denken, aber wir wollen jetzt vielleicht nicht zu tief in die antike Mythologie einsteigen.
Also weißt vielleicht, dass meine Partnerin Althistorikerin ist insoweit.
Liegt dir das natürlich?
Verbinde ich das mit Frühstücksassoziationen gelegentlich, empfinde das auch nicht als schmerzhaft. Aber in der Tat machen wir ja keinen Sparten-Podcast, würde ich sagen, sondern über Politik reden.
Ja, genau. Und deswegen würde ich gerne natürlich ein Problem adressieren, dem ihr euch, glaube ich, tagtäglich gegenüber seht, wir aber in den einzelnen Politikbereichen natürlich auch. Ist alle diese Vorschriften, von denen wir da reden, die haben ja so die Eigenschaft, dass es irgendwann mal einen guten Grund für sie gab. Und in aller Regel gibt es auch irgendwo Menschen oder Institutionen, Organisationen, denen diese Vorschrift auch aus welchem Grund auch immer weiterhin zugutekommt oder die an ihr hängen. Also wir haben ja in der Politik oft die Problematik, und das ist ja auch das die Schwelle zwischen Erkenntnis und Umsetzung, dass sich zwar abstrakt alle einig sind, ja, also natürlich, wir haben viel zu viel Bürokratie, das muss zurückgeschnitten werden, da muss mal einer so richtig mit dem eisernen Besen durch, es muss aufhören, uns zu lähmen und so weiter. Und wenn man dann an die konkreten Vorschriften geht und sagt, also dann lasst uns doch mal anfangen, wir streichen jetzt dieses, wir streichen jenes, dann steht sofort irgendjemand auf und sagt, nein, Moment mal, also Entbürokratisierung finde ich ja ganz toll, aber diese Vorschrift, diesen Punkt, also das müssen wir doch unbedingt erhalten, weil, und dann kommt der gute Grund, den es dafür auch mal gab oder gibt, und da das bei jedem Punkt passiert, weil es eigentlich keine Vorschrift, nichts gibt, was nicht auch noch nach wie vor seine Verteidiger hat, gibt es noch mal Widerstände, die man überwinden muss. Wie, was habt ihr für eine Haltung entwickelt oder eine Herangehensweise, um das zu überwinden?
Also es ist zunächst eine völlig richtige Beschreibung, denn man muss das immer zur Ehrlichkeit dazu sagen. Selbst die allerschlimmsten in der Vorstellung jetzt mancher der CDU zugeneigten Beobachter, selbst die allerschlimmsten Regulierer stehen meistens morgens nicht auf mit dem Vorsatz, irgendwas möglichst kompliziert, möglichst unanwendbar und möglichst schlecht zu machen. Sondern die treten in der Regel mit legitimen oder aus deren Sicht legitimen Schutzzwecken an. Das ist der Ausgangspunkt einer jeden Regulierung. Dass es Politiker gibt, die sagen, da ist ein aus vernünftigen Gründen regulierungsbedürftiges Problem. Und das ist für sich genommen natürlich das Problem in der Bürokratie. Wenn man sagt, unnötige Regulierung, unnütze Bürokratie zu streichen, ist es gar nicht so einfach, das zu identifizieren. Und insoweit ist es auch notwendig, das als einen politischen Vorgang zu verstehen. Über Jahre hat man nämlich auch geglaubt, Bürokratierückbau sei so eine apolitische Sache. Sagen, ja, da muss man doch eigentlich gar nicht streiten. Alle wollen doch einen funktionierenden Staat. Nein, in der Frage, was legitime Schutzzwecke sind und wie groß das Maß von Regulierung ist, das ist eine kernpolitische Frage. Und deswegen gehen wir sie auch an, indem wir diese klassische Ausflucht, meine Norm ist besonders wichtig, nur die der anderen sind belastend, indem wir das brechen. Es war nämlich so, dass über Jahre, und ich beschreibe das immer gerne ein bisschen bildhaft, meine Amtsvorgängerinnen und Vorgänger, die für das Thema Entbürokratisierung zuständig waren, meistens im Kanzleramt, die sind eigentlich mit dem Klammerbeutel von Ressort zu Ressort gegangen, mit dem Klingelbeutel, nicht mit dem Klammerbeutel. Ja,
also mit dem Klammerbeutel pudert man sich
mit
nur.
Mit dem Klammerbeutel pudern, ja, das wäre auch nicht schlecht, das wäre eine neue Methode.
Die nächste
über die müsste ich metaphorisch mal nachdenken, mit dem Klingelbeutel. Mit dem Klingelbeutel sind sie von Ressort zu Ressort gegangen, um immer zu fragen, was hast du denn hier noch an kleinen Entbürokratisierungen, die du beitragen kannst? Und dann war es so, wenn man tief in der Tasche gekramt hat, hat man vielleicht noch ein paar Münzen gefunden, aber die Scheine lieber im Jackett gelassen, weil die Kollegen dann meistens gesagt haben, also ich finde es super mit der Entbürokratisierung, aber ich habe gerade nichts, meine Normen sind alle wichtig, geh bitte zum nächsten. Deswegen ist für uns jetzt ein neuer Regulierungsansatz oder ein neuer Ansatz für die Entbürokratisierung in den Tag gelegt worden, nämlich ressortscharfe Rückbauziele. Wir haben das globale Ziel von 16 Milliarden Entlastungen für die deutsche Wirtschaft von Bürokratiekosten jetzt heruntergebrochen nach dem Verursacherprinzip auf jedes Ressort. Und das führt dazu, dass man nicht sagen kann, frag doch erstmal bei den anderen, sondern dass jedes Ressort Rückbauziele hat. Und das ist genau die Ebene, mit der wir dieses Thema auch angehen müssen, indem man nämlich die Möglichkeiten der Ausflüchte reduziert. Das einerseits dadurch, dass wir deutlich machen, das ist ein Thema für alle Ressorts mit klaren Zielen, und wir reduzieren Ausflüchte im Übrigen dadurch, dass wir die zahlreichen Ausnahmen, die es beim Bürokratierückbau in den letzten Jahren gab, insbesondere dahingehend, dass man Europarecht und Umsetzung von europarechtlichen Vorgaben ausgenommen hat. Auch das verändern wir, denn klar ist, die Bürgerinnen und Bürger unterscheiden ja nicht von der Regulierungsquelle, sondern nehmen es als eine Belastung wahr. Und deswegen brauchen wir dahingehend auch einen viel breiteren Ansatz.
Damit das gelingt, ist ja auch wirklich ein tiefgreifender systemischer Wechsel notwendig. Denn so überzeugend das klingt, dass Sie eben diese üblichen bisher greifenden Fluchtwege schließen, stelle ich mir gerade als jemand, der 25 Jahre in Verwaltung verbracht hat, dann noch vor, ja, da gibt es ja dann aber vielleicht auch noch wieder andere Möglichkeiten, um dem auszuweichen. Also ich fasse halt, ich weiß nicht genau, wie Sie es messen, aber ich fasse halt Regulierungen, Erlasse, Gesetze zusammen, aber lasse vielleicht auch ein bisschen was weg. Aber in der Essenz wird es dann nur komplexer. Aber man hat den Eindruck, dass die Anzahl der Normen reduziert wird. Das heißt, Ihr Ansatz, und so habe ich in den ein oder anderen Interviews Sie und Ihren Minister auch verstanden, denken Sie wesentlich ganzheitlicher. Sie sagen, wir brauchen konkrete Maßnahmen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, wirklich systemisch und in dem Verständnis, was das System zu leisten hat, etwas ändern wollen.
Das ist tatsächlich so. Und es zeigt natürlich auch das Beispiel, wir werden das auch nicht erfolgreich gestalten können gegen die Verwaltung. Also zu glauben, die Verwaltung ist das Problem, das führt dazu, dass man nicht die richtigen Lösungen finden wird. Wir müssen die Verwaltung in Deutschland zum Teil der Lösung machen und sie nicht als Teil des Problems sehen. Das ist schon ganz wichtig, auch in unserem Staatsverständnis, indem wir sozusagen auch versuchen, das Thema Entbürokratisierung, Staatsmodernisierung, Kulturwandel auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gestalten. Dabei müssen wir auch ehrlich sein und sagen, es wird nicht so weitergehen, es kann nicht alles bleiben, wie es ist, sondern wir müssen unter den Bedingungen des demografischen Wandels, unter den Bedingungen auch der veränderten Lage unseres Staates mit weniger Personal bessere Arbeit machen. Wir müssen die Voraussetzungen und Veränderungen, die sich mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung der Arbeitswelt verbinden, auch in der öffentlichen Verwaltung einziehen lassen. Aber wenn man das kommuniziert, dann, glaube ich, gelingt es uns auch, Bürokratierückbau nicht sozusagen zu so einem Schreckgespenst zu machen, das irgendwie droht, über die Flure der öffentlichen Verwaltung zu gehen, sondern auch zu sagen, dass es eine Chance ist für Aufgabenkritik, eine Chance ist, dafür den Staat besser zu machen und es auch zu einem Gewinnerthema zu machen für die öffentliche Verwaltung. Das ist für uns also im Ansatz ganz wichtig. Und die Frage der Messbarkeit, die ist für uns natürlich auch paradigmatisch, auch für viele Diskussionen, die es dieser Tage nämlich gibt, um die Frage, geht es eigentlich nur noch um Gefühle oder geht es um Fakten? Und ich glaube, diese Diskussion wird, und das ist gar nicht schlimm, das sind die Funktionsbedingungen einer öffentlichkeitsorientierten Demokratie, oft sehr gefühlt diskutiert. Bürokratie ist aber wissenschaftlich und statistisch messbar durch das sogenannte Standardkostenmodell. Das Statistische Bundesamt und der Nationale Normenkontrollrat machen das für jede gesetzliche Regelung. Und es gibt dort eine Methodik, wo man immer noch darüber reden kann, ob man sie verbessern und verändern kann. Das sind auch ständige Diskussionen, die wir auch im von mir geführten Staatssekretärsausschuss der Bundesregierung führen. Aber ich finde, wir sollten sie erstmal evidenzbasiert führen und deutlich machen, wo entstehen Belastungen, wo entstehen Entlastungen. Und da sind wir übrigens auf einem richtigen und notwendigen Pfad auch wieder zu mehr Entlastung. Wir haben im Format des sogenannten Entlastungskabinetts schon jetzt über 3 Milliarden Euro an Entlastung des Erfüllungsaufwands durch Maßnahmen beschlossen, etwa durch den Bauturbo. Wir haben weitere Maßnahmen in Vorbereitung, die mit dem Gebäudetyp E, E wie einfach, mit dieser Regelung und der zivilrechtlichen Nachbesserung und Umsetzung dieser Vorhaben dafür sorgen werden, dass wir auch dort eine starke Entlastung sehen werden, insbesondere in der Frage des Bauens in Deutschland. Und das sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir da konkret auf den Weg bringen, um wirklich auch mehr Freiheit wieder an den Tag zu legen und zu ermöglichen.
die Freiheit muss dann natürlich auch genutzt werden. Und da sind wir, also ich benutze immer so das Gleichnis, wir sind ja eine risikoaverse Gesellschaft, das kann man in vielerlei Hinsicht feststellen durch soziologische Studien. Also die Menschen bei uns gehen nicht so gerne ins Risiko, sie bevorzugen eher Sicherheit. Das ist ja etwas, womit Politik auch rechnen muss. Und ich bringe das dann bei der Entbürokratisierung immer auf die Formel. Wir neigen dazu, zum Gürtel immer noch, am besten noch zwei Hosenträger anzuziehen und dann wundern wir uns, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Also das braucht doch einen gewissen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Du hast jetzt gerade Bereich oder Maßnahmen im Baubereich angesprochen. Das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass da auch die Standards ja im Laufe der Jahre immer weiter hochgefahren sind. Natürlich auch Sicherheitsstandards, wie zum Beispiel im Brandschutz oder dergleichen, aber auch Ansprüche etwa an Materialien, die verwendet werden, an ja, Gestaltung von einzelnen Wohnelementen. Also jeder wollte es immer so ein bisschen besser machen und am Ende bauen wir zwar super Gebäude, die aber so teuer sind, dass davon viel zu wenige entstehen. Wie brechen wir mal jenseits jetzt der verwaltungsmäßigen Maßnahmen und selbst wenn wir mal unterstellen, die Verwaltung zieht mit, aber wie können wir unser Bewusstsein in der Gesellschaft verändern, dass die Menschen das auch akzeptieren und dass nicht, wenn dann vielleicht doch irgendwann mal was passiert, jeder sofort schreit, wie konnte man, das hätte man doch eigentlich viel besser machen können und viel sicherer und plötzlich will niemand mehr was von Kosten und von Bürokratisierung wissen, sondern alle wollen wieder nur noch ganz auf Nummer sicher gehen.
Ja, bin ich ganz dankbar für den Hinweis, weil er zutreffend ist. Ich umschreibe das immer in dem Bild zu sagen, die Leute haben dann oft und die verbreitete öffentliche Diskussion hat eine Vollkasko-Erwartung, möchte aber gerne nur eine Teil-Kasko-Prämie zahlen. So, und das geht nicht in den Bedingungen eines modernen, funktionierenden, rechtsstaatlichen Systems wie in der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwer muss das auch bezahlen. Und wenn wir Standards ständig erhöhen, dürfen wir uns, und ich meine, da trage ich beim Finanzminister Eul nach Athen, dann dürfen wir uns auch nicht darüber wundern, dass alles immer teurer wird. Und deswegen müssen wir auch bewusst hinterfragen, wie und in welchem Maße sollen auch Standards reduziert werden. Und wenn Standards reduziert werden, heißt das ja nicht, dass deswegen alles schlechter wird, sondern dass es auf einer Basis von Freiwilligkeit und Freiheit entschieden wird. Ich mache das an einem Beispiel deutlich, das finde ich schon sehr, sehr greifbar auch ist, wie wir jetzt auch versuchen, dieses Prinzip auch einer neuen Vertrauenskultur wieder stärker zu verankern. Wir haben im Bereich der Arbeitssicherheit etwa die Regelung, dass bisher ab 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Unternehmen pflichtmäßig einen Sicherheitsbeauftragten für die Arbeitssicherheit bestellen muss. Und es ist ja per se keine blöde Idee, sondern da kann man sagen, ach, der abgedroschene Spruch, Arbeitsschutz geht alle an, der ist ja nicht falsch. Und es ist auch richtig, dass sich Unternehmen darum kümmern. Aber die Frage ist schon, muss der Staat vorschreiben, dass das ab 50 Mitarbeitern möglich ist? Ich meine, in unserer freien Gesellschaft kann man auch ab 2 Mitarbeitern, wenn man das möchte, können die alle 3 Beauftragte sein und nichts mehr arbeiten. Es kann ein Unternehmer frei entscheiden, wenn er das bezahlen möchte. Aber ich finde, die Freiheit muss dort gestärkt werden. Und deswegen haben wir die Regelung jetzt getroffen. Und das klingt klein, ist aber groß, dass dieser Schwellwert von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehoben wird. Das führt dazu, dass in Deutschland 130.000 Unternehmen selbst entscheiden können, ob sie einen solchen Sicherheitsbeauftragten bestellen oder nicht. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt deutlich, was wir machen. Wir sagen ja nicht, das ist jetzt der Aufruf der Bundesregierung zur Reduzierung von Arbeitssicherheit. Ganz im Gegenteil. Aber wir sagen, das ist Bestandteil einer neuen Vertrauenskultur, die wir wollen. Und ich finde, das ist eine gute, moderne Regulierung. Und das zeigt auch, dass wir in der Verantwortung sind, dann auch gewisse Dinge zugunsten der Freiheit aufzulösen und Kritik daran dann auch auszuhalten. Weil das kann man sich vorstellen. Das gab es in diesem Vorschlag natürlich auch. Aber ich finde, wenn Bärbel Baas und Carsten Wildberger und ich, wenn wir uns da alle einig sind, dann sollte das vielleicht schon dafür sprechen, dass das jetzt nicht der Untergang der Arbeitssicherheit in Deutschland ist.
Das ist in jedem Fall ein guter Hinweis. Der bringt mich aber doch direkt zu einer Nachfrage, weil also klar, Koalitionspartner und in diesem Fall natürlich die sozialdemokratische Seite ist ganz wichtig und wenn Frau Baas das schon mal mitträgt, ist das schon mal ein guter Anfang. Redet ihr denn auch, bevor ihr so etwas macht, mit anderen Akteuren? Also ich denke zum Beispiel hier in diesem Fall an die Gewerkschaften. Die sind normalerweise auch über die Hüter der Arbeitssicherheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass da reflexhaft auch erstmal kommen nach dem Motto, also wenn jetzt die Betriebe zwischen 50 und 250 keinen Sicherheitsbeauftragten mehr haben, oh, das kann aus gewerkschaftlicher Sicht eigentlich nicht wünschenswert sein. Habt ihr mit denen vorher gesprochen? Also ich habe von denen zumindest nichts zu diesem Thema gehört.
Ja, wir reden auch mit den Gewerkschaften natürlich. Und ich bin ja auch froh, dass mir dann in vielen Begegnungen, jetzt wird man sagen, oh, überraschend, jetzt kommt das Gewerkschaftslob von Philipp Amthor. Aber ich will schon mal sagen, ich stelle auch fest, dass viele Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft sich ja irgendwie dann auch als die Lord-Siegelbewahrer des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit verstehen. Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, aber schon auch als Garanten und als Mitschutzverantwortliche für Arbeitsplätze in Deutschland. Und nichts gegen Arbeitssicherheitsbeauftragte, nichts gegen verschiedene Vorgaben und Regulierungen, die gemacht werden. Aber uns muss schon klar sein, wenn wir nur noch regulieren und nicht mehr die Auftragsbücher der Unternehmen in Deutschland wachsen und voller werden, sondern nur noch die Dokumentationshefte, dann läuft irgendetwas falsch und das entzieht der wirtschaftlichen Substanz eben auch die Grundlage. Und deswegen finde ich, gelingt es dann auch in manchen Schwierigkeiten, aber da auch Verbündete zu gewinnen. Und ansonsten ist unser genereller Ansatz für die Entbürokratisierung in Deutschland auch ein offener, transparenter, teilhabeorientierter Ansatz. Wir haben ja etwa mit unserem Einfach-Machen-Portal oder wie ich es nennen würde, das Bürokratie-Meldeportal, etwas untechnisch, weil der Meldeportal-Begriff so ein bisschen verbrämt ist, aber unser Einfachmacher, das ist der richtige Ort, um eben auch bürokratische Belastungen darzustellen und um auch einen, ja, Seismograf abzubilden für bürokratische Belastungen. Wir haben das gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium Ende des letzten Jahres online geschaltet, einfach-machen.gov.de, und jetzt schon über 10.000 Zuschriften innerhalb kurzer Zeit. Also wenn der Podcast zu Ende gehört ist, hätte ich da noch eine Empfehlung, was Sie machen können, wenn Sie sich hier geärgert haben über die ein oder andere bürokratische Vorschrift. Das ist für uns wichtig, da auch entsprechendes Feedback zu bekommen.
Wir haben das ja in Hessen auch gemacht, so ein Meldeportal für Entbürokratisierung. Und in der Tat, es zeigt doch, dass das die Menschen bewegt, und dass da so viele auch wirklich gute Ideen, natürlich auch viele, wo man sagt, nee, das ist jetzt nicht gerade der richtige Ansatzpunkt, aber viele wirklich gute Hinweise und Ideen eingehen. Und daraus würde ich auch ableiten. Wir haben so eine grundsätzliche Bereitschaft haben wir schon in der Gesellschaft, uns jetzt mit dieser Frage zu beschäftigen.
Das zu melden und ehrlich zu sagen und darauf hinzuweisen und da keine Scheu zu haben, bin ich ganz bei dir. Ob dann die nächsten Schritte wirklich gegangen werden können, kann sich ja erst zeigen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. So klingt es für mich, dass Sie natürlich diese Zeit auch brauchen. Gleichzeitig aber auch ist Ihr Ressort, Ihr Ministerium möglicherweise das mit dem größten Wirkpotenzial am Ende der Legislatur?
Also ich glaube, es ist jedenfalls Sprint und Dauerlauf beziehungsweise Marathon zugleich. Also da muss man sportlich über verschiedene
Formen. Stelle ich mir gerade vor, wie
Formen,
das geht.
Ja, verfügen. Ja, aber ich glaube, das war genau der richtige Weg, wie wir das organisiert haben. Erstens in der ganzen Frage jetzt Umgang des neuen Ministeriums auch mit der für alle Freunde der Verwaltungsorganisation ja spannenden Frage, wie organisiert man eigentlich so ein neues Ministerium, das aus dem Kanzleramt und 5 Ministerien zusammenkommt. Da glaube ich, hätte es einige gegeben, die hätten sich dann erstmal 12 Monate mit der Auswahl des Teppichs für die Leitungsetage beschäftigt und der Frage, wie organisieren wir jetzt irgendwie verschiedene Binnenfragen ohne Außenwirkung. Wir haben stattdessen gesagt, wir fokussieren A auf eine funktionierende Aufbaustruktur des Hauses, aber von Tag 1 an auf Umsetzung. Deswegen haben wir solche Formate wie das Entlastungskabinett auf den Weg gebracht, mit eben auch Maßnahmen, die zum Teil kleinteilig klingen, aber wirklich Stück für Stück diesen Berg an Bürokratie auch abbauen. Gleichzeitig aber auch die lange Linie, strukturelle Vorgaben, die in der Tat nicht von null auf gleich umgesetzt werden. Ich sagte es, das Ziel, die Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 16 Milliarden Euro zu senken, die Maßgaben der Modernisierungsagenda für den Bund und der föderalen Modernisierungsagenda, die wir im Dezember mit den Ländern beschlossen haben. Boris Rhein hat da in der Ministerpräsidentenkonferenz sich auch stark eingebracht. Diese Maßnahmen sind natürlich alle auch auf eine Mittelfristperspektive ausgelegt. Die werden Stück für Stück abgearbeitet und umgesetzt, aber ihre gesamte volle Kraft entfalten sie dann, wenn sie abgearbeitet sind. Und da geht es in der Tat, glaube ich, schon darum, dass die Bürgerinnen und Bürger spüren können, auch durch unser Ministerium, die Dinge verändern sich, die haben verstanden. Und das führt dann auch dazu, dass das Vertrauen in die Demokratie wieder gestärkt wird. Ich sage das immer ein bisschen überspitzt. Man kann also mit einer funktionierenden staatlichen Struktur kann man mehr erreichen für Demokratievertrauen, als wenn man irgendwelche abgebrochenen Soziologiestudenten vom Berliner Samtsofa in ländlichen Raum schickt, um die Demokratie erklären zu lassen. Also nichts gegen Demokratiebildungsprojekte. Aber ich glaube, am besten für Vertrauen in den Staat ist es, wenn wir wirklich auch zeigen, dass der Staat seine Leistungsversprechen einlösen kann. Und daran arbeiten wir, das ist ganz zentral. Und für die Frage der Wirksamkeit der Modernisierung des Landes wird es dann natürlich auch ganz wichtig sein, dass wir in der Digitalisierung stark vorankommen. Solche Projekte wie etwa die EuDi-Wallet, die digitale Brieftasche, der Personalausweis in der Wallet auf dem Smartphone. Das sind Dinge, die dann auch wirklich für die Bürgerinnen und Bürger spürbar machen. Dieser Staat hat sich verändert, er ist moderner, er ist schneller, er ist handlungsfähiger, digitaler geworden. Und das treibt uns um und das ist insoweit auch ein bewusstes Verständnis unseres Ministeriums, auch als ein Demokratieministerium.
Habe ich Ihren Minister Carsten Wildberger bei Markus Lanz im Dezember zugehört und war positiv überrascht, welche klare Daten auch genannt werden. Er sagte also, diese digitale Brieftasche würde 2. Januar 2027 gelauncht. Dieses, wie Sie sagen, einfach machen und in die Umsetzung kommen. Und das ist Ihnen ganz wichtig. Das ist nicht nur, das war jetzt ein Beispiel, aber ansonsten auch in dem, was er beschrieb, schon für mich überraschend frisch, konkret. Er sagte in diesem Interview, in diesem Gespräch auch, lobte das Team des neuen Ministeriums und sagte, sie würden auch anders arbeiten. Da ist leider Markus Lanz, weil die thematische Linie eine andere war, nicht reingegangen. Deswegen tue ich das jetzt. Arbeiten Sie anders? Was heißt dann anders?
Also ich will erst mal sagen, positiv überrascht zu sein von Carsten Wildberger als Bundesminister, das gelingt ja nur dann, wenn man vorher zu geringe Erwartungen hatte. Da kann ich nur jedem von abraten, der ist wirklich klasse. Man sollte höchste Erwartungen auch haben. Die Zusammenarbeit mit ihm ist auch super. Und die beschriebenen Projektorientierung, die kommt auch sehr, sehr stark eben von ihm als Person, was auch wirklich gut ist. Er hat ja eine wirklich erfolgreiche Wirtschaftskarriere im Vorstand von vielen relevanten Unternehmen über viele Jahre, auch bei E.ON. Er war im Vorstand eines australischen Telekommunikationsunternehmens, zuletzt Vorstandsvorsitzender von Seekonomy, also der Mediamarkt-Saturn-Gruppe. Und er hat eben auch aus dieser Wirtschaftsvorerfahrung wirklich ein sehr gutes Mindset in Fragen Projektmanagement, Umsetzungsorientierung, hat das auch ins Ministerium mitgebracht und deswegen haben wir auch eine sehr starke Orientierung jetzt für viele wichtige Projekte wie die Umsetzung der Modernisierungsagenda beispielsweise, aber auch für das Thema Wallet, dass wir aufgreifen in Missionen, in sozusagen einer Erweiterung der Linienorganisation, nicht in einer völligen Entkopplung der Linienorganisation eines Ministeriums, aber in einer sozusagen schnelleren, ergebnisorientierteren Struktur. Und das finde ich total wichtig, kann ich auch nochmal empfehlen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen mit dem Einfach-Machen-Portal fertig sind, wäre die nächste Empfehlung bmds.bund.de, denn da findet man auch unser Leitbild beschrieben, wo sozusagen dem Minister war das auch besonders wichtig, auch deutlich gemacht wird, wie arbeiten wir eigentlich anders, was sind unsere Zielstellungen und da wird man feststellen, die Wirkungsorientierung steht im Vordergrund und da ist es eben wichtig, das gerät im Ministerium manchmal aus dem Blick, Leitungsvorlagen sind total wichtig, das Endergebnis eines Prozesses ministeriellen Arbeitens sollte aber nicht nur eine tolle Vorlage sein, sondern am Ende sollte aus dieser Vorlage etwas folgen, sollten Dinge umgesetzt, verändert werden und Umsetzung statt sozusagen nur den Prozess als solches in den Vordergrund zu stellen, das ist uns sehr wichtig und das ist auch eine neue, gute Arbeitskultur in unserem Bundesministerium mit einem tollen Team, auch nicht nur sozusagen auf der Hausleitungsebene, sondern auch mit motivierten Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleitern, Referatsleitern, die sozusagen diesen neuen Geist auch in ihre Arbeitseinheiten tragen. Und da haben wirklich alle Lust auf Veränderung und auf Umsetzen und auf Machen.
Es bringt mich so auf einen meiner Lieblingspunkte. Ich immer sage, für bestimmte Dinge muss man auch das neudeutsch gesprochen Mindset verändern. Und insofern ist vielleicht auch ganz gut, dass ihr da ein neues Ministerium jetzt geschaffen habt. Das war ja am Anfang natürlich ein Kritikpunkt nach dem Motto Entbürokratisierung. Und als allererstes erschaffen sie mal eine neue bürokratische Struktur. Vielleicht ist auch nur das die Chance, eben von vornherein mit einer anderen Perspektive dran zu gehen und sich eben auch beispielsweise an anderen Punkten messen zu lassen. Also ich zucke noch immer zusammen, wenn wir beispielsweise auch in den Parlamenten die sozusagen den Ausweis dafür, dass die Abgeordneten ihre Arbeit gemacht haben, an der Zahl der Gesetze, die sie beschlossen haben, messen. Vielleicht sollte man das eben an der Zahl der Gesetze, die sie beispielsweise abgeschafft haben, messen oder an irgendeiner anderen Kennzahl. Aber das zeigt, dass sich da ja auch noch einiges verändern muss und deswegen brauchen wir so eine Keimzelle, die von vornherein mit einer anderen Sicht auf die Dinge dran geht. Ich würde gerne nochmal auf deinen Punkt zurückkommen, dass du sagst, ihr seid ja auch quasi ein Demokratieministerium, denn wenn ihr die Funktionstüchtigkeit des Staates steigert, wenn die Menschen den Staat nicht mehr als dysfunktional erleben, was sie im Moment ja teilweise tun oder was natürlich auch von interessierter Seite auf den extremen rechts und links nachgesagt wird unserem Staat, dann muss der Staat seine Leistungsversprechen halten. Das unterschreibt ich zu 100%. Jetzt bringe ich das mal zusammen mit der Vollkasko-Mentalität, über die wir vorhin diskutiert haben. Und da müssen wir uns ja auch alle an die eigene Nase fassen in der Politik, dass wir natürlich auch immer gerne Menschen Leistungen versprochen haben, was zugesagt haben, irgendetwas Schönes ins Fenster gestellt haben und natürlich damit auch die Menschen bis zum gewissen Grade dazu gebracht haben, zu sagen, dann soll die Politik mal machen, ne? Da hat sie ja versprochen, dann soll das entsprechend geschehen. Also müssen wir nicht, wenn wir bei dem Ergebnis ankommen wollen, das du skizziert hast, müssen wir da nicht auch so ehrlich sein und auch die Leistungsversprechen des Staates an bestimmten Punkt zurücknehmen, einfach sagen, das kann der Staat nicht leisten, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger in die Eigenverantwortung, also wir müssen genauer beschreiben, was der Staat leisten kann und was nicht, damit er dann sein Versprechen auch einhalten kann. Und jetzt natürlich dann die Frage, wie bringt man das auch bei den Kolleginnen und Kollegen durch, die natürlich in ihrem jeweiligen Fachgebiet ja halt auch gerne Dinge versprechen würden, die wir auch politisch umsetzen
müssen. Ja, wir sehen einfach, dass die realen Zwänge dazu führen, dass wir Standards reduzieren müssen auch, dass wir Versprechen überprüfen müssen, weil du kennst es als Finanzminister, ja. Es gibt, auch wenn sich das viele so vorstellen, weder in Wiesbaden noch in Berlin irgendwo eine wundersame Geldmehrungsschatulle, sondern der Staat kann den Bürgerinnen und Bürgern immer nur das geben, was er vorher von ihnen genommen hat. Oder was er auf Kosten der künftigen Generation von Banken genommen hat. Und deswegen muss für uns auch klar sein, dass wir sorgsamer umgehen müssen mit Leistungsversprechen, mit zusätzlichen Leistungsversprechen. Und ich bin da fest von überzeugt, dass weniger staatliche Versprechen nicht zu weniger Freiheit und weniger Leistung im Ergebnis führen müssen. Und deswegen haben wir da auch eine klare Haltung, das mit einem positiven Staatsverständnis von Freiheit, Eigenverantwortung nach vorne zu stellen. Und ich will vielleicht den Satz noch sagen, weil du richtig gesagt hast, natürlich gab es die Frage Entbürokratisierung und jetzt erstmal neues Ministerium. Für uns war ganz wichtig, dass wir auch da die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern und auch Vertrauen wieder zurückgewinnen, indem wir etwa die Zahl der Regierungsbeauftragten schon in der ersten Kabinettssitzung halbiert haben. Es war über Jahre immer eine politische Haltung, dass man gesagt hat, für jedes neue Problem neue Posten und Pöstchen. Das haben wir nicht so gemacht und auch unser Ministerium ist jetzt sozusagen nicht durch Riesenneueinstellungen und Aufwüchse entstanden, sondern aus dem Bestand des Kanzleramtes und 5 Bundesministerien. Das haben wir jetzt so organisiert, dass wir mit Organisationsveränderungen wieder bessere Ergebnisse erzielen können. Und diese Renaissance der Organisation sozusagen, das ist auch etwas, das für uns wichtig ist, dass wir die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Da leider die Zeit begrenzt ist, zum Schluss noch.
Ja.
Wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie in der Heute-Show quasi der Berufssenior sind?
Ja, also ich bin ja doch immer wieder erstaunt, dass es einige Witze gibt, die so gut zu sein scheinen, dass man sie beliebig oft wiederholen kann und die Leute trotzdem noch drüber lachen. So scheint das mit den Alterswitzen zu sein, aber ich schätze das ja eigentlich. Auch die Auseinandersetzung da mit der Heute-Show, denn da geht es ja um etwas, das in der Politik wichtig ist oder um 2 Dinge, die in der Politik wichtig sind. Humor, das finde ich, sollte immer auch bei Politikerinnen und Politikern dazugehören. Und das hat nichts nur mit Politik zu tun, sondern ich finde insgesamt, Menschen, die Humor haben, sind sympathischer. Das ist immer gut. Und ein zweites, es geht auch in diesen Sendungen ja ein bisschen um Schlagfertigkeit. Das ist in der Politik ja auch nicht ganz schlecht, sich darin zu üben. Und insoweit sehe ich dann viele Formate in der Heute-Show durchaus als Gelegenheit, Humor in den Alltag einziehen zu lassen und Schlagfertigkeit zu praktizieren.
Und wie kam das mal? Kamen die damit irgendwann mal um die Ecke und dann hat es so seinen Lauf genommen oder wie ist das entstanden?
Das ist die Frage. Das müsste man wahrscheinlich, wäre mal ein spannendes, untersuchungswürdiges Phänomen, wer eigentlich das Copyright auf diesen Alterswitz hat. Der Fabian Köster hat sich natürlich einschlägig damit etabliert, ihn immer wieder in verschiedenen Kontexten zu wiederholen und immer wieder zu revitalisieren. Aber ob er denn auch der Erste war, der den brachte, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, in gewisser Weise, auch wenn es mir dann schwerfällt, musste ich da jetzt wahrscheinlich mal eine Lobadresse beim Spiegel hinterlassen. die haben es wahrscheinlich gar nicht so charmant gemeint, aber ich erinnere mich an eines der ersten Porträts über mich im Spiegel, ich glaube, es war beim ersten Jahr im Bundestag. Das war, glaube ich, nämlich überschrieben, wenn ich es richtig erinnere, mit der Überschrift so der Alte. So, und da war in diesem Porträt, ich hab mich damals ein bisschen drüber geärgert, aber es ging, die haben es also gar nicht so charmant gemeint, aber da war sozusagen so dieses Narrativ, ja, der ist zwar jung, aber er vertritt aber ganz alte Ansichten, so, und das war dann etwas, was, glaube ich, dann vielleicht eine der Grundlagen war, also ich werde das mal irgendwann in der stillen Minute reflektieren, wenn ich mich mal beim Spiegel bedanken muss, dann werde ich es irgendwann zu gegebener Zeit tun.
Strategisch einsetzen, wenn es von
auf jeden Fall das, was du draus gemacht hast, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Illustration von diesem berühmten Spruch, wenn das Leben dir Zitronen gibt oder in diesem Fall die Medien, dann mach Limonade draus.
Genau.
Ich würde sagen, das ist dir auf jeden Fall gelungen, lieber Philipp.
Ja, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, finde ich, auch in der Politik, genau das auch immer zu machen und ist ja vielleicht eines der praktischen Beispiele für das, was ich vorhin beschrieben habe, dass mein Minister und ich, dass wir generell eine hohe Frustrationstoleranz haben und aus schwierigen Gegebenheiten Gutes machen. Das mag in diesem Fall gelungen sein, das gelingt uns auch in Sachfragen in der Politik.
Also, dass du die Hartnäckigkeit hast, im besten Sinne Max Webers, auch dicke Bretter beharrlich durchzubohren, das kann ich dir, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, das kann ich dir wirklich unbesehen bescheinigen. Insofern würde ich auch sagen, da ist jetzt genau der richtige Mann am richtigen Platz in der Aufgabe, die du in diesem Podcast so detailliert beschrieben hast. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube auch, wir haben die Hörerinnen und Hörer, wo ich wetten möchte, dass sich nicht so viele etwas unter diesem neuen Ministerium vorstellen konnten. Manche vielleicht auch mit dem Vorurteil rangehen, ach du großer Gott, ja, das ist wieder jemand, der sich mit Entbürokratisierung und so beschäftigt, hat noch nie geklappt, wird nie klappen. Ich glaube, wenn irgendjemand beweisen kann, dass das doch funktionieren kann und dass wir da in anderen Zeiten sind, dann seid das ihr, dann ist das Carsten Wildberger, du und eure Teams. Und dafür wünschen wir euch auch von Herzen viel Glück und alles Gute. Denn ich glaube, unser Gemeinwesen braucht das, oder Anja?
Exakt. Und dann mit dieser menschlichen Seite des Humors zum Beispiel, wie Sie angesprochen haben, eben viel mehr Menschlichkeit, als dass man zeigt, man hat irgendeine Aktentasche mit im Büro. Sondern echte Menschlichkeit, die man da nochmal.
Wunderbar. Vielen Dank, dass ich die hier auch gemeinsam mit der inhaltlichen Tiefenbohrung in diesem Podcast auch zeigen konnte. Das ist ein tolles Format und danke auch an die Hörerinnen und Hörer und danke an euch, dass ihr es auch schafft, sozusagen so in die Breite auch zu gehen, nicht so monothematisch unterwegs zu sein, sondern verschiedene Facetten zu beleuchten. Und alle, die bis hierhin gehört haben, abonnieren den jetzt hoffentlich auch, den Podcast.
Ja, und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, denn wir können ja auch mal sagen, wir können ja mal den Praxistest machen. Also wenn es Ihnen euch gefallen hat, ein Interesse daran habt, dann laden wir Philipp Amthor irgendwann vielleicht mal wieder ein und dann kann er schon eine Art von Zwischenbilanz ziehen für die Arbeit, die Sie dort im Ministerium geleistet haben. Aber erst einmal soll er natürlich noch einmal das Wort haben, denn er hat euch ja noch einen Link oder einen Hinweis oder na, das erklärst du am besten selber, versprochen.
Ja, ich habe es vorhin gesagt, also zwei Hinweise waren es ja jetzt. Also einmal einfach-machen.gov.de, das ist unser Bürokratieportal, wo man dann auch Dinge abladen kann, sei es mografisch sozusagen tätig werden kann. Und ein zweites bmds.bund.de, da kann man mehr erfahren über die Arbeit unseres Ministeriums, über unser Zielbild, über die Art und Weise, wo wir arbeiten. Und dann gibt es ansonsten, glaube ich, auch in den Shownotes wahrscheinlich noch ganz viele andere interessante Links. CDU Wiesbaden, Ralf Alexander Lords auf allen Social-Kanälen. Also es gibt gute Beschäftigung und gute Empfehlungen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Auch von uns nochmal vielen Dank und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lass uns über Politik reden. Und
bis dahin eine gute Zeit.